Jeremias Gotthelf, 1797 bis 1854. Die schwarze Spinne. In der 1842 entstandenen Novelle Die schwarze Spinne verknüpft Gotthelf zwei Handlungen miteinander. Bei einer Kindstaufe in einem wohlhabenden Bauernhaus fällt den Gästen ein schwarzer Fensterpfosten auf. Nach mehrmaligem Ausweichen erzählt der Großvater des Täuflings die Geschichte der schwarzen Spinne. Sie soll sich immer noch in diesem Fensterpfosten befinden. Gotthelf lässt den Großvater die sagenhaften Geschehnisse, die sich im 13. Jahrhundert im Schweizer Emmental ereignet und zu der Gefangennahme der schwarzen Spinne geführt haben, erzählen. Zur damaligen Zeit herrschten im Tal schreckliche Ritter, die die Bauern unterdrückten. Der schlimmste von ihnen war Hans von Stoffeln, der zuerst von den Bauern den Bau eines neuen Schlosses erzwang und anschließend von ihnen einen Schattengang von 100 ausgewachsenen Buchen innerhalb eines Monats verlangte. Die Bauern waren verzweifelt, da sie nicht wussten, wie sie dieser Forderung nachkommen sollten. Als der Teufel in der Gestalt eines dürren, grünen Jägersmannes mit schwarzem Gesicht und rotem Bärtchen ihnen Hilfe anbot, wenn sie ihm ein ungetauftes Kind überließen, flohen sie vor ihm.
Nur Christine, die Lindauerin, konnte nicht fliehen. Sie erfuhr es, wie man den Teufel leibhaftig kriegt, wenn man ihn an die Wand male. Sie blieb stehen wie gebannt, musste schauen die rote Feder am Barett und wie das rote Bärtchen lustig auf- und niederging im schwarzen Gesichte. Gellend lachte der Grüne den Männern nach, aber gegen Christine machte er ein zärtlich Gesicht und fasste mit höflicher Gebärde ihre Hand. Christine wollte sie wegziehen, aber sie entrann dem Grünen nicht mehr. Es war ihr als zische Fleisch zwischen glühenden Zangen. Und schöne Worte begann er zu reden, und zu den Worten zwitzerte lüstern sein Rotbärtchen auf und ab. »So ein schön Weibchen habe er lange nicht gesehen«, sagte er, »das Herz lache ihm im Leibe. Zudem habe er sie gerne mutig, und gerade die seien ihm die Liebsten, welche stehen bleiben dürften, wenn die Männer davonliefen.« Wie er so redete, kam Christinen der Grüne immer weniger schreckhaft vor. »Mit dem sei doch noch zu reden«, dachte sie, und sie wüsste nicht, warum davonlaufen, sie hätte schon viel Wüstere gesehen. Der Gedanke kam ihr immer mehr, mit dem ließe sich etwas machen, und wenn man recht mit ihm zu reden wüsste, so täte er einem wohl einen Gefallen, oder am Ende könnte man ihn übertölpeln, wie die anderen Männer auch. »Er wüsste gar nicht«, fuhr der Grüne fort, »warum man sich so vor ihm scheue. Er meine es doch gut mit allen Menschen. Und wenn man so grob gegen ihn sei, so müsse man sich nicht wundern, wenn er den Leuten nicht immer täte, was ihnen am liebsten wäre.« Da fasste sich Christine ein Herz und antwortete, »Er erschrecke aber die Leute auch, dass es schrecklich wäre. Warum habe er ein ungetauft Kind verlangt? Er hätte doch von einem anderen Lohn reden können, das komme den Leuten gar verdächtig vor. Ein Kind sei immer ein Mensch. Und ungetauft eins aus den Händen geben, das werde kein Christ tun.« »Das ist mein Lohn, an den ich gewohnt bin, und um anderen fahre ich nicht. Und was frägt man doch so einem Kinde nach, das noch niemand kennt? So jung gibt man sie am liebsten weg, hat man doch noch keine Freude an ihnen gehabt und keine Mühe mit ihnen. Ich aber habe sie je jünger, je lieber. Je früher ich ein Kind erziehen kann auf meine Manier, umso weiter bringe ich es. Dazu habe ich aber das Taufen gar nicht nötig und will es nicht.« Da sah Christine wohl, dass er mit keinem anderen Lohn sich werde begnügen wollen. Aber es wuchs in ihr immer mehr der Gedanke, das wäre doch der Einzige, der nicht zu betrügen wäre. Darum sagte sie, »Wenn aber einer etwas verdienen wolle, so müsste er sich mit dem Lohne begnügen, den man ihm geben könne. Sie aber hätten gegenwärtig in keinem Hause ein ungetauft Kind, und in Monatsfrist gäbe es keins, und in dieser Zeit müssten die Buchen geliefert sein.« Da schwänzelte gar höflich der Grüne und sagte, »Ich begehre das Kind ja nicht zum Voraus. Sobald man mir verspricht, das erste zu liefern, ungetauft, welches geboren wird, so bin ich schon zufrieden. Das gefiel Christine gar wohl. Sie wusste, dass es in geraumer Zeit kein Kind geben werde in ihrer Herren Gebiet. Wenn nun einmal der Grüne sein Versprechen gehalten und die Buchen gepflanzt seien, so brauche man ihm gar nichts mehr zu geben, weder ein Kind noch was anderes. Man lasse Messen lesen zu Schutz und Trutz und lache tapfer den Grünen aus. So dachte Christine. Sie dankte daher schon ganz herzhaft für das gute Anerbieten und sagte, es sei zu bedenken und sie wolle mit den Männern darüber reden. Ja, sagte der Grüne, da ist gar nichts mehr weder zu denken noch zu reden. Für heute hab ich euch bestellt und jetzt will ich den Bescheid. Ich habe noch an gar vielen Orten zu tun und bin nicht bloß wegen euch da. Du musst mir zu- oder absagen. Nachher will ich von dem ganzen Handel nichts mehr wissen. Christine wollte die Sache verdrehen, denn sie nahm sie nicht gerne auf sich. Sie wäre sogar gerne zärtlich geworden, um Stündigung zu erhalten. Allein der Grüne war nicht aufgelegt, wankte nicht. Jetzt oder nie, sagte er. Sobald aber der Handel geschlossen sei um ein einzig Kind, so wolle er in jeder Nacht so viel Buchen auf Bärhegen führen, als man ihm vor Mitternacht unten an den Kirchstalden liefere. Dort wollte er sie in Empfang nehmen. »Nun, schöne Frau, bedenke dich nicht«, sagte der Grüne und klopfte Christine holdselig auf die Wange. Da klopfte doch ihr Herz. Sie hätte lieber die Männer hineingestoßen, um hintendrein sie Schuld geben zu können. Aber die Zeit drängte. Kein Mann war da als Sündenbock, und der Glaube verließ sie nicht, dass sie listiger als der Grüne sei und wohl ein Einfall kommen werde, ihn mit langer Nase abzuspeisen. Darum sagte Christine, sie für ihre Person wolle zugesagt haben, wenn aber dann später die Männer nicht wollten, so vermöchte sie sich dessen nicht und er solle sie es nicht entgelten lassen. Mit dem Versprechen zu tun, was sie könne, sei er hinlänglich zufrieden, sagte der Grüne. Jetzt schauderte es Christine doch an Leib und Seele. Jetzt, meinte sie, komme der schreckliche Augenblick, wo sie mit Blut von ihrem Blute dem Grünen den Akkord unterschreiben müsse. Aber der Grüne machte es viel leichtlicher und sagte, von hübschen Weibern begehre er nie eine Unterschrift. Mit einem Kuss sei er zufrieden. Somit spitzte er seinen Mund gegen Christines Gesicht, und Christine konnte nicht fliehen, war wiederum wie gebannt, steif und starr. Da berührte der spitzige Mund Christines Gesicht und ihr war, als ob von spitzigem Eisen aus Feuer durch Mark und Bein fahre, durch Leib und Seele. Und ein gelber Blitz fuhr zwischen ihnen durch und zeigte Christine freudig verzerrt des Grünen teuflisch Gesicht. Und ein Donner fuhr über sie, als ob der Himmel zersprungen wäre. Verschwunden war der Grüne, und Christine stund wie versteinert, als ob tief in den Boden hinunter ihre Füße Wurzeln getrieben hätten, in jenem schrecklichen Augenblick. Endlich war sie ihrer Glieder wieder mächtig, aber im Gemüte brauste und sauste es ihr, als ob ein mächtiges Wasser seine Fluten wälze über turmhohen Felsen hinunter in schwarzen Schlund. Wie man im Donner der Wasser die eigene Stimme nicht hört, so ward Christine der eigenen Gedanken sich nicht bewusst im Tosen. Das donnerte in ihrem Gemüte. Unwillkürlich floh sie den Berg hinan, und immer glühender fühlte sie ein Brennen an ihrer Wange, da, wo des Grünen Mund sie berührt. Sie rieb, sie wusch, aber der Brand nahm nicht ab.